Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ich habe natürlich noch nie das Handy von Manuel Baum in den Händen gehalten, aber ich weiß, was er in seiner Fotomediathek hat. Rate mal, dreimal darfst du raten.
Er hat ein Bild des Tabellenführers und das ist der FCA. Und zwar nur der FCA. Das sind die Fuggerstädter.
Ja, krass, ne? Ja, zweiter Spieltag in der Bundesliga. Wir kennen das ja eigentlich nur, dass ein Verein aus Bayern Tabellenführer ist, der aus München kommt. Und jetzt ist nicht der FCB Tabellenführer, sondern der FCA mit 6 Punkten aus 2 Spielen. Ja, und Manuel Baum hat sich als Erinnerung die aktuelle Tabelle abfotografiert und aufs Handy gepackt, gescreenshottet, wie die modernen Menschen sagen. Ja. Weißt du noch, was dein letzter Screenshot war? Oder machst du sowas auch manchmal so als kurze Erinnerungsstütze? Manchmal muss man ja auch ganz schnell irgendwie was abspeichern, um es nicht zu vergessen. Was war dein letzter Screenshot?
Weiß ich tatsächlich, das war eine Flugbuchung, sodass die Überweisung geklappt hat. Also von daher, ja, bei mir war es jetzt nicht die Tabellenführung, sondern leider das Geld vom Konto gegangen ist, aber ja, wie gesagt, man kann nicht immer der FC Augsburg sein, denn wer FCB sagt, der muss neuerdings auch FCA sagen. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch, ein neuer Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Und wir haben ja natürlich auch gelernt, seit fast 2 Jahren nicht mehr der FC Bayern München oder nach über 60 Spielen.
Ja, mein letzter Screenshot, ich habe nochmal nachgeguckt, ist meine ADAC-Mitgliedsnummer. Das nur zur Info, für die, die es interessiert. Die aktuelle Bundesliga-Tabelle, die kann ich natürlich auswendig, die muss ich mir nicht abfotografieren.
Ja, definitiv. Die kann ich auch auswendig. Die große Krise beim FC Bayern München, beim Tabellensechsten. Natürlich die von mir prognostizierte große Krise bei Eintracht Frankfurt. Die vom niemandem so wirklich prognostizierte riesengroße Krise des Hamburger Sportvereins und von Borussia Mönchengladbach. Ach was soll ich sagen? Eigentlich verfolgen wir doch nach wie vor das Credo meines Lieblings-Podcast-Partners Michael Augustin und der sagt eigentlich immer zum Saisonstart, lass sie doch erstmal spielen, wir können so nach einem Viertel mal so einen Querschnitt machen. Und ich finde, du hast recht. Selten ging mir ein Satz so schwer über die Lippen wie dieser. Michael, du hast recht, ich bin Fabian Wittke. Und wir haben mal wieder eine Podcast-Folge, nachdem du als Wandervogel mal wieder in den Bergen gewesen bist. Am Deadline-Day zum Wandervogel geworden in den Bergen. Du bist wiedergekommen. Und die Frage ist natürlich, wenn wir schon nicht über die Tabelle oder über Prognosen bezüglich der gesamten Saison sprechen, worüber wollen wir dann eigentlich sprechen?
Ja, wir können über die Berge sprechen, über den Elversberg vielleicht, ne? Also die SV Elversberg ist ja nun auch ganz weit oben am Gipfel, also nicht Tabellenführer, aber steht in der Tabelle vor dem FC Bayern und bestreitet dann im Stadion an der Kaiserlinde am kommenden Spieltag das Topspiel gegen den deutschen Rekordmeister. Allerdings ohne Trainer Vincent Wagner, der ist gesperrt worden. Es bleibt bei der Sperre, was ich übrigens sehr fies finde und den ich aber sehr sympathisch finde, weil ich mir seinen Auftritt am Samstag im ZDF Sportstudio angeguckt habe. Hast du den zufälligerweise auch gesehen?
Ja, es geht ja nicht nur gegen den FC Bayern München, sondern auch gegen seinen eigenen Schwager, ne? Der ja Bayern München Fan ist und ihn doch gefragt hatte, ja, ob er ihm Karten besorgen kann. Und wie war das? Die Verantwortlichen der SV Elversberg und damit ist natürlich auch Vincent Wagner gemeint, die haben alle, jeder nur, weil das Stadion so klein ist, Zugriff auf 4 Karten und hat er ausgerechnet, ja, einem Bayern Fan diese Karten gegeben, beziehungsweise eine dieser Karten. Ich glaube, die andere hat dann wahrscheinlich seine Schwägerin, die dann ja gleichzeitig, nicht seine Schwägerin, seine Schwester bekommen, die ja dann gleichzeitig die Frau seines Schwagers ist. Ja, also sehr sympathisch, guter Typ, sehr, sehr guter Sportsmann.
Gold ist leichter zu bekommen als ein Ticket, ja, hat er gesagt im ZDF Sportstudio. Vielleicht hat aber auch eine Karte der Schulleiter der Essener Schule bekommen, an der er Sport und Geschichte unterrichtet hat. Momentan ist er vom Schuldienst beurlaubt. Das war ja der Überraschungsgast in der Sportstudio-Sendung und der saß dann mit Vincent Wagner und der Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein auf diesem Sofa, das ein bisschen kleiner ist als das ZDF-Sofa von Thomas Gottschalk. Die Älteren, die kennen ihn noch. Und der hat ja nochmal erwähnt, also der Schulleiter, dass Wagner immer eine gute Beziehung zu seinen Schülern gehabt hätte und möglicherweise ist das auch schon so ein bisschen ja sein Einstieg gewesen in den Trainer Job, weil da hat er auch viel mit jungen Menschen zu tun und über eine gute Beziehung läuft es ja für ihn jetzt im zweiten Jahr mit der SV Elversberg auch ziemlich erfolgreich. Und ich habe mittlerweile auch festgestellt, wo ich auf der Karte, wenn ich mir die Saarland-Landkarte ranzoome, die Gemeinde Spiesen-Elversberg finde. Der Ortsteil Elversberg hat ja nur ca. 7.500 Einwohner. Also ich bin jetzt geografisch und topografisch topfit. Ich bin quasi jetzt auch in der Bundesliga angekommen. Nicht ganz so gut wie die SV Elversberg, aber das ist natürlich auch eine, na, wie sagt man, wenn ein Aufsteiger dieser Kategorie zweimal gewinnt. Was ist das, wenn man aus dem Saarland kommt? Na, hilf mir.
Dann ist das, wenn man aus dem Saarland kommt, ein...
Eine Sensation. Das ist sensationell, was sich da in der Gemeinde Spiesen-Elversberg ereignet.
Man muss dazu natürlich auch sagen, und ich bin auch ein Freund der ganzen Fußballromantik, die natürlich dahinter steckt, und es ist natürlich auch eine tolle Geschichte und der kleine Dorfverein, und du hast die Containerumkleiden angedeutet, über die haben wir natürlich auch schon gesprochen, und der kleine Verein da aus dem Saarland und so weiter und so fort. Und trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass bei diesen beiden Saisonspielen, die SV Elversberg jetzt bestritten hat, auch schon eine Menge Matchglück dabei war. Sowohl Bayer Leverkusen im allerersten Saisonspiel hat natürlich entscheidend und sehr stark auch dazu beigetragen, wenn man sich anguckt, wie Tabsoba hinten rausgespielt hat, wenn man sieht, wie der ein oder andere Abschluss dann auch noch genau richtig abgefälscht war. Der muss man natürlich auch sagen, kam an diesen Tagen auch vieles zusammen. Natürlich auch Borussia Mönchengladbach, das normalerweise natürlich auch nicht immer nach 3:1 Führung dann gegen den Aufsteiger verliert, sondern wie gesagt, so die Spiele sind genau in diese Richtung gekippt. Und deswegen ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme, die, glaube ich, wir alle, viele Fußballromantiker, vielleicht sehen das die Fans von Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach ein bisschen anders, aber natürlich dem Elversbergern gönnen. Und dann wollen wir mal schauen, ob das jetzt am kommenden Sonntag so weitergeht, wenn die SV Elversberg dann den FC Bayern München empfängt.
Aber nur mit Matchglück würde ich das jetzt nicht erklären. Also es gab ja auch Matchpech am Bökelberg, hätte ich was gesagt, im Borussia-Park. Also Vincent Wagner hat eine gelb-rote Karte gesehen. Die erste Gelbe hat er gesehen, weil er das Spielfeld betreten hat, nach einer definitiven Fehlentscheidung. Es ist ja ein Einwurf, fälschlicherweise nicht seiner Mannschaft, sondern der Gladbacher Mannschaft zugesprochen worden. Daraus ist ein Tor für Borussia Mönchengladbach entstanden. Darüber hat er sich aufgeregt und dann ist er in der Halbzeit halt zum Schiedsrichter gegangen, ohne ihn physisch oder psychisch, also mit Worten oder mit Gewalt irgendwie entgegengetreten zu sein, und hat dann die gelb-rote Karte gesehen, und der DFB hat diese Sperre bestätigt und seine Co-Trainer haben dann sozusagen das Spiel zu Ende gebracht und haben auch dafür gesorgt, dass seine Elversberger Mannschaft sensationell in Mönchengladbach gewonnen hat. Also ich finde, Elversberg war da auch durch das Fehlen des Trainers im zweiten Durchgang ein bisschen benachteiligt. Und dieser Nachteil setzt sich dann ja fort gegen die Bayern. Und über die SV Elversberg, das ist mal meine Prognose, werden wir im Verlauf dieser Saison noch häufiger in diesem Podcast sprechen. Aber möglicherweise auch über den HSV. Der hat ja gegen Mainz 05 gespielt, kann man das so sagen?
Der hat gegen Mainz 05 gespielt, ja. Das war ja von dir auch schon ein möglicher Folgentitel, ne? Wenn der HSV gegen Mainz 05 spielt, ne?
Weißt du, wann der HSV zuletzt im Volksparkstadion ein Spiel mit 0:5 verloren hat? Also ja, gegen Jahn Regensburg in der zweiten Liga, das gab's ja auch mal, aber ich meine in der ersten Liga, weißt du, wann der HSV zuletzt mal 0:5 zu Hause verloren hat?
Also gegen Jahn Regensburg war ich im Stadion, das war derselbe Tag, an dem auch noch ein Halbmarathon in Hamburg stattfand, und zwar ein Abendhalbmarathon, das war an einem Sonntag, da hat, meine ich, Aaron Hunt auch noch einen Elfmeter verschossen, und wie gesagt, da war ich Reporter und bin danach noch den Halbmarathon gelaufen, das weiß ich noch, aber wann der HSV das letzte Mal in der Fußball-Bundesliga 0:5 verloren hat, weiß nicht, gegen den VfB
Stuttgart? Also du weißt es nicht.
Stuttgart?
Nee, das war gegen Bayern München im Jahr 1974, okay. Also zu Hause 0:5, gegen die Bayern vor 52 Jahren. Und du hast ja eben schon deine Saisonprognose abgefeiert. Du hast ja, das werden die Hörerinnen und Hörer sicherlich noch wissen, die ausführliche Saisonvorschau gehört haben, Eintracht Frankfurt auf den Relegationsplatz getippt. Also ganz so tief ist die Eintracht noch nicht gefallen. Du hast aber auch gesagt, dass Nikolai Remberg deutscher Nationalspieler wird. Ich sag mal so, Kickernote 6. Und hast du seinen Fehlpass vor dem 0:1 gesehen?
Das ist auch so geil. Wir könnten natürlich auch darüber sprechen, dass Eintracht Frankfurt jetzt 1-4 verloren hat und die Defensivprobleme noch lange nicht behoben hat. Aber von mir aus können wir auch gerne darüber sprechen, was in meiner Saisonprognose noch nicht richtig gelaufen ist.
Ich mache es ja. Wir können uns ja darauf einigen, dass wir über HSV gegen Mainz 05 sprechen. Da ist ja doch ein bisschen was passiert. Also nicht nur auf dem Spielfeld, was die schlechte Leistung der Hamburger angeht. Also Mainz war auch gut, aber vielleicht auch noch über den doch sehr extrovertierten Torjubel von Rendsburg-Königsdörfer. Aber wir können uns ja erstmal Stück für Stück diesem Thema nähern. Ich würde gern beim HSV noch ein bisschen bleiben. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass der HSV gegen Mainz 05 spielt. Also, dass der HSV gegen Mainz 05 spielt schon, aber nicht gegen Mainz 05 verliert. Aber ja, doch, die Mainzer, die sind ja ehrlicherweise auch in der Rückrunde der vergangenen Saison schon sehr stark gewesen und haben jetzt keine eklatanten Abgänge zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil, ein Nationalspieler wie Nadim Amiri konnte gehalten werden. Und oftmals ist das so, dass eine Mannschaft den guten Flow einer zu Ende gegangenen Halbserie dann auch mit in die nächste Halbserie, sprich in diesem Fall mit in die neue Saison nimmt. Und so viel Zeit ist ja ehrlich gesagt noch gar nicht vergangen zwischen jetzt Anfang September und Ende April. Anfang Mai, Mitte Mai, als die vorherige Saison noch lief. Und deswegen war ich schon sehr überrascht, als ich im Vorfeld HSV-Fans hörte, die meinten, der HSV wird das Spiel deutlich gewinnen. Also ich habe da dann eher eine ausgeglichene Partie erwartet oder tendenziell vielleicht auch Mainzer Sieg. Aber dass es ein 5-0 für die 05er wird, war dann doch sehr überraschend. Aber ich glaube, man kann es vielleicht ein klein wenig auch damit erklären, dass beim HSV, ja, du hast gerade die nicht gut funktionierende Defensive von Eintracht Frankfurt angesprochen, auch ein paar wirkliche Säulen in der Abwehr weggebrochen sind. Vor allen Dingen Luka Vucevic, der fehlt. Sebastian Bornau ist noch kein gleichwertiger Vertreter, wird vielleicht auch nie einer werden. Und dann standen tatsächlich gegen Mainz 6 Neuzugänge in der Startelf. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, also Bornau, denn El Ouadi auf der einen Außenverteidigerposition, Möller-Wolfe, also das ist nur ein Spieler, Möller-Wolfe, Doppelname auf der anderen Außenverteidigerposition, Nadir, Adlin und vorne Moffi. Und das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten, so viele Neuzugänge in die Startelf zu beordern, wenn die Mannschaft gerade dabei ist, sich radikal zu verändern und sich auch zu finden, dann wäre es vielleicht auch besser gewesen, ist natürlich immer schlau, wenn man sowas nach dem Spiel sagt und auch vor allen Dingen aus der Distanz sagt, aber es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn man als Trainer, als Merlin Polzin erstmal auf ein bisschen Stabilität gesetzt hätte und versucht hätte, die gewohnten Abläufe beizubehalten mit den Spielern, die eben auch die Abläufe gewöhnt sind. Und der HSV hat wie vor einem Jahr auch schon einen Fehlstart hingelegt, mit dem Unterschied, dass vor einem Jahr der Transfer-Dreierpack nach dem Fehlstart erfolgt und jetzt ist er im Prinzip schon vor dieser Klatsche gegen Mainz erfolgt.
Ja, also definitiv. Da sind total die gegensätzlichen Trendpfeile aufeinander getroffen. Du hast es gerade eben angesprochen, bei Mainz 05 natürlich total die gefestigte Mannschaft, in der ja trotzdem auch noch Paul Nebel verletzt gefehlt hat. Die fünftbeste Rückrundenmannschaft der abgelaufenen Saison, kaum verändert. Wenn, dann würde ich sagen, auch nur verbessert. Man konnte auch noch Geraldo Becker halten, für den ja angeblich sogar ein Angebot von über 30 Millionen vorgelegen haben soll. Mainz wollte das Doppelte haben und dann ist er halt geblieben. Philipp Tietz, der natürlich auch in Anführungszeichen selbstverständlich oder noch selbstverständlicher trifft, der sonst auch eher so der Lückenreißer war in der Rückrunde, das ein oder andere Mal getroffen hat, aber jetzt irgendwie doch tatsächlich noch mehr das Tor trifft und noch sicherer ist im Abschluss. Ja, und auf der anderen Seite eine zusammengewürfelte Katastrophe. Du hast natürlich gerade eben Nikolai Rimberg angesprochen mit der 6-0. Bornau hat auch eine 6-0. Turuna Riga hat eine 6-0. Capaldo eine 5-5. Neuzugang El Aouadi eine 5-0. Nadir eine 5-5. Adlin eine 5-5. Und Moffi halt auch eine 5-5. Da ist mit Albert Grönbeck, der von dir hochgepriesene, mit 5-0 quasi fast noch einer mit der Besten im Team. Heuer Fernandes hat noch eine 3-5 gekriegt, obwohl der tatsächlich bei einem Gegentor ja nun auch überhaupt gar nicht gut aussah. Ich glaube, es tritt so ein bisschen auch das ein, was ich auch gesehen habe, nämlich das, was wir in der Saisonvorschau auch schon besprochen hatten, dass man mit vielen Neuzugängen noch nicht so wirklich was anfangen kann, sie entsprechend logischerweise auch nicht beurteilen kann, aber dass man in jedem Fall das Gefühl entwickeln kann, wenn man Luka Vucevic in der Defensive als Abgang verzeichnen muss und eben Fabio Vieira noch nicht spielen lässt, dass der HSV auf jeden Fall deutlich weniger Qualität auf dem Platz hat als möglicherweise in der Vorsaison. Und was auch krass ist, ist, dass auf der anderen Seite vielleicht auch nicht verwunderlich, weil wie gesagt, er ja nun auch erst am Sonntag verpflichtet wurde, also nicht am vergangenen Sonntag, sondern an dem vorvergangenen Sonntag. El Ouadi, marokkanischer Nationalspieler, wird auch hoch gehandelt, eigentlich, für den der HSV auch nicht wenig Geld ausgegeben haben soll, fruchtet dann einfach noch nicht, weil es anscheinend beim HSV eben auch noch nicht gewachsen ist. Und ja, jetzt ist das Transferfenster nicht mehr geöffnet und jetzt muss man gucken, dass man mit dem, was man hat, durch die Saison geht.
Ja, aber es findet ja auch bald eine Länderspielpause statt und das war ja vor einem Jahr auch so, dass der HSV aus dem ersten Länderspielbreak dann doch stark formverbessert gekommen ist. Also da hat dann ja auch Merlin Polzin erstmal das neue System implementiert und die Spieler haben das System mehr und mehr angenommen. Die Neuzugänge, damals waren Sambi Lokonga, Fabio Vieira und eben Luka Vucevic, haben sich alle als Verstärkung erwiesen und die Mannschaft ist dann wirklich von Woche zu Woche besser geworden. Möglicherweise passiert das jetzt auch, aber ich kann mir vorstellen, dass der HSV, nachdem er jetzt die ersten beiden Spiele verloren hat, auch das dritte Spiel noch verlieren wird. Das wird nämlich am Wochenende in Leipzig sein und dann eben am Tabellenende so wirklich vielleicht schon so ein bisschen abgeschlagen dasteht. Aber ich glaube, dass der HSV auch, weil die Trainer, ich halte sehr viel von den Trainern, von Merlin Polzin und seinem Trainerteam, dafür sorgen werden, dass der Fußball funktioniert und die Neuzugänge auch zum Spielstil passen. Und Fabio Vieira ist logischerweise nach seiner Rückkehr der große Hoffnungsträger, aber da darf man auch nicht vergessen, der ist ohne Spielpraxis vom FC Arsenal gekommen. Er war ja in London ein Verkaufskandidat. Im Prinzip wollte Arsenal ihn noch teurer verkaufen, als es jetzt letzten Endes eingetreten ist. Der HSV kann sich zu Recht in Person von Klaus Costa feiern lassen, dass der Verein bei diesem Poker so lange Geduld bewiesen hat und dann auf den letzten Drücker zugeschlagen hat. Aber der hat eben kein Testspiel für den FC Arsenal bestritten. Und wenn ein Spieler ohne Spielpraxis dann in eine laufende oder gerade anlaufende Saison startet, dann kann der natürlich noch nicht in seiner Bestform und in seiner Optimalform sein. Also auch da ist noch ein bisschen Nachsicht geboten, bis Fabio Vieira dann überzeugt. Ja, der HSV ist schlecht reingekommen und Rentzfurt Königsdörfer hat sich, glaube ich, sehr unbeliebt gemacht. Er traf ja in der Nachspielzeit dann zum 5:0 für Mainz und hat so gejubelt, als wäre es der 34. Spieltag gewesen, als hätten die Mainzer gerade die Europa League oder vielleicht sogar die Champions League erreicht. Wie hast du das aufgefasst?
Ach, ich finde, dieses Thema ist viel komplexer als das, was wir jetzt am Wochenende bei Rendsburg, Jeboer Königsdörfer erlebt haben, weil ich finde es manchmal willkürlich, wie sowohl von den Seiten der Fans mit Spielern, die dann gewechselt sind und wieder zurückkommen, umgegangen wird, mal im Positiven und genauso mal im Negativen. Kann ich auch gerne gleich noch unterschiedliche Beispiele bringen. Und ja, jetzt habe ich nämlich tatsächlich auch noch mal in die Vita geguckt. Ich glaube, Königsdörfer hat fast 4 Jahre beim HSV gespielt. Ist das natürlich auch noch mal etwas anderes, als wenn du jetzt für die Rückrunde noch mal ausgeliehen bist und dann, weiß ich nicht, in den möglichen 17 Spielen vielleicht 10 Mal von Beginn an gespielt hast oder irgendwie sowas. Das verstehe ich wohl auch. Trotzdem, ich finde, gerade wenn man sich heutzutage die Entwicklung der Transfers anguckt und wie lange denn so ein Versprechen eines längerjährigen Vertrages wirklich gilt, wenn man sich zum Beispiel, weiß ich, auch Nick Woltemade anschaut, der als großes Versprechen dann dafür, weiß nicht, 75 Millionen nach England geht und ein Jahr später, keine Ahnung was, entweder zu Dortmund, zu AC Mailand oder zu Juventus Turin oder zu sonst wem geht, dann weiß man irgendwie auch, wie viel diese Vereinstreue den Spielern eigentlich wert ist. Und deswegen finde ich auch, sollte man nicht zu viel hineininterpretieren. Und wenn wir wissen, dass das ein total abgewichstes Geschäft ist, um es mal deutlich zu sagen, dann finde ich es auch irgendwie albern, wenn wir uns darüber aufregen, dass der VAR uns diese ganzen Emotionen nimmt und so weiter und so fort. Und man darf dann ja doch nicht jubeln und so weiter. Dass dann aber immer dieses große Thema um das Jubeln gemacht wird. Es ist nun mal...
Ja, darum geht's doch jetzt gar nicht. Also ich meine, der Verein oder die Fans haben ihn ja wohlwollend empfangen. Da gab es da jetzt eher Applaus als Pfiffe, so wie ich das in der Nachbetrachtung wahrgenommen habe. Es geht ja jetzt um seinen Torjubel.
Also es gab sowohl bei seiner Einwechslung gab es deutliche Pfiffe. Also er hat da zwar noch diese mit wahrscheinlich ChatGPT, okay, das ist ein bisschen gemein, aber noch diese Collage des HSV überreicht bekommen. aber es gab bei seiner Einwechslung Pfiffe. Was ich nur einfach, weiß ich nicht, was ich denke, so, das ist so Folklore, wir verfolklorifizieren diese Verbindung mit dem Verein und dem Spieler. Lasst den doch jubeln. Wir reden hier über einen Ergebnissport. Wir reden hier darüber, dass du als Spieler auf dem Platz stehst, um das Spiel zu gewinnen. Und da geht es jetzt nicht um Leid oder Mitleid oder natürlich geht es auch um Jubel. Aber am Ende geht es darum, dass du das Spiel gewinnst. Und du kannst ja danach auch dann gerne wieder, und das ist, finde ich, der Fairplay-Gedanke, wenn man danach sagt, das hat Christian Streich ja auch immer formuliert, wenn du danach sagst, dann ist wieder gut. Nach Abpfiff ist wieder gut, dann reichen wir uns die Hände und dann ist auch alles fein. Aber dass du während des Spiels, wo wir von Ergebnissport sprechen, über dein Tor nicht jubeln darfst, weil du in der vergangenen Saison noch für den Gegner...
Nein, das darfst du ja. Es geht ja um das Wie. Also man muss es ja nicht so machen wie Rocco Reitz. Der hat ja auch in seinem ersten Spiel für Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach getroffen und hat dann mehr oder weniger so eine abwehrende Haltung gemacht, dass er sich damit entschuldigt. Und ihm war's ja, diesen Torjubel kennen wir ja, wenn einem Spieler das fast peinlich ist und er versucht, so ernst wie möglich zu gucken und ja fast noch so ein bisschen einen traurigen Blick aufzulegen, um irgendwie dann seinem ehemaligen Club Respekt entgegenzubringen. Also so muss man ja auch nicht jubeln. Aber so wie es Rentzfurt Königsdörfer gemacht hat, war es meiner Meinung nach völlig drüber und unnötig, sich so aufzubauen vor der Nordkurve, vor der Nordtribüne und die HSV-Fans zu provozieren. Aber ich habe eine Erklärung dafür. Ich kann es nur so erklären, indem man vielleicht sich nochmal in seine vor allen Dingen letzte Saison hineinversetzt. Er hat ja den HSV auch mit vielen Toren, ich glaube es waren 15 oder 16 in der Aufstiegssaison, mit in die Bundesliga befördert. Aber in der ersten Liga hat er eben nicht so gut funktioniert. Hat, glaube ich, 5-mal getroffen in 33 Spielen, so ungefähr war diese Quote. Aber er kam ja auch sehr, sehr schleppend rein in die Saison, was das Verwerten von Torchancen anging. Und hatte schon so den Stempel Chancentod, der ihm verabreicht worden ist, auch von Fans aus dem Umfeld des HSV. Und ich glaube, dieser Jubel ist ein Beleg dafür, dass die Kritik vor allem in der Hinrunde vor einem Jahr tiefe Narben bei ihm hinterlassen hat. Da gab es dann ja auch Beschimpfungen und Beleidigungen auf Social Media, übrigens auch von HSV-Fans. Ich kann mir vorstellen, dass das hier und da auch in die rassistische Ecke ging, aber das will ich jetzt gar kein Fanlager irgendwie zuordnen. Im Internet ist jeder anonym und er hat da, glaube ich, schon richtig was abbekommen. Und ich glaube, das ist da rausgebrochen, als er so abdreht und sein fünften Treffer oder das 5:0, seinen ersten Treffer, ja kein spielentscheidendes Tor, so extrovertiert vor der Nordtribüne gefeiert hat. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären.
Ja, das mag sein, woher das rührt, ob es jetzt nur die Pfiffe sind oder das, was du gerade eben skizziert hast, aber ich finde nochmal losgelöst davon, wenn ich mir das in anderen Sportarten anschaue, zum Beispiel auch beim Beachvolleyball oder in anderen Sportarten, beim Handball oder so, wo ja noch viel mehr Treffer fallen und wo das natürlich, oder wo jede Parade mit der ausgestreckten Faust bejubelt wird und auch von den Spielern, die teilweise Schulter an Schulter eingehakt an der Seitenlinie stehen, das dann auch entsprechend noch mitfeiern, dann denke ich mir so, nee, also das ist mir zu viel, auch zu viel Mimose. Und ich muss auch gleichzeitig sagen, häufig eben auch, wer austeilen kann, der muss dann aber auch einstecken. Wenn wir es mal größer ziehen, ich meine, es gibt auch Szenen und Situationen, habe ich auch erlebt, zum Beispiel mit Holstein Kiel auf Schalke, Timo Becker, der sich im Holstein-Dress warm macht und trotzdem mit Applaus empfangen wird, weil das sozusagen der Schalker Jung ist. Aber ein Manuel Neuer, bei dem man jetzt ja auch sagen könnte, einer ja, der wahrscheinlich größte Torhüter, ich will nicht sagen aller Zeiten, aber in jedem Fall möglicherweise der Geschichte im deutschen Nationaltrikot, bei dem man ja auch sagen könnte, da könnten die Schalker ja auch stolz darauf sein, dass das sozusagen in Anführungszeichen, ich weiß, das machst du jetzt nicht hören, was ich sage, aber ein Produkt Schalkes sozusagen ist, der dieses Made auf Schalke hinten im Trikot stehen hat, der da zur Schule gegangen ist, am Gymnasium neben der Arena auf Schalke, der dann in die große Welt hinausgegangen ist und trotzdem auch immer wieder ein Stück weit mit Schalke in Verbindung gebracht wird, der möglicherweise oder aller Voraussicht nach seinen letzten großen Auftritt im Profifußball auf Schalke gehabt hat, dass man dann den mit Pfiffen begrüßt und verabschiedet, das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Nee, das hat mich auch total überrascht. Also der ist vor 15 Jahren von Schalke zum FC Bayern gewechselt. Und gut, jetzt hat er, weil Schalke ja die letzten Jahre in der zweiten Liga rumgekrebst ist, auch lange nicht mehr in der Arena auf Schalke gespielt. Aber genau, was du gesagt hast, letztes Spiel, großartige Karriere, so eine Würdigung, so eine Wertschätzung wäre ja auch möglich gewesen. Oder einfach die Klappe halten, einfach registrieren, dass da Manuel Neuer am Tor steht, weder positiv registrieren noch negativ registrieren. Das war auch krass. Also wie sie da mit dem Wort rumhantiert haben und Manuel Neuer beleidigt haben. Und jetzt kann ich sogar noch den Bogen spannen. Jetzt gehen wir einmal unfreiwillig in die zweite Liga. Ich war ja am Wochenende beim Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Energie Cottbus. Wahnsinns Fußballspiel, 4:4.
Das wusste ich gar nicht.
Großen Spaß gemacht. Ja. Aber worauf?
Wie bitte? Nee, aber das wusste ich gar nicht, dass du da warst. Aber dann hast du ja wirklich auch das Spiel überhaupt erlebt. Ja, bitte.
Ja, genau, das war ganz interessant, hat Spaß gemacht. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, Fabian Reese wurde auch bei jeder Ballberührung von den Cottbuser Fans ausgepfiffen. Und das hat ja offenbar inzwischen auch System. Das ging ja los, ich weiß nicht, wie es am ersten Spieltag war, als Wolfsburg zu Hause gegen Kaiserslautern gespielt hat, ob ihn die FCK-Fans ausgepfiffen haben, weiß ich nicht. Aber ich war ja auch beim Niedersachsen-Derby, Hannover gegen Wolfsburg. Auch da wurde Reese bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. Konnte man auch sagen, okay, Hannover-Wolfsburg ist ein Niedersachsen-Duell. Derby nicht, aber ein Niedersachsen-Duell. Dann ging es ihm in Karlsruhe ähnlich. Beim 5:2 der Wolfsburger beim KSC wurde er auch ausgepfiffen. Da hätte man auch sagen können, okay, zwischen dem KSC und Hertha BSC, zwischen den Karlsruhern und Reses Ex-Verein gibt es eine Fanfreundschaft. Deswegen die lauten Pfiffe gegen Rese. Aber das hat sich dann auch am Samstag in Wolfsburg fortgesetzt. 3.000, 4.000 Cottbusser waren da und die haben Rese so laut ausgepfiffen. Und er hat ja, ich glaube, es war nach dem Karlsruhe-Spiel gesagt, das macht was mit mir. Also die Pfiffe beschäftigen ihn. Und Klaus-Dieter Wollitz, der ja auch gerne sich vor seinen Verein, vor die Fans und für die gesamte Region, für die gesamte Lausitz stellt, der hat die Fans kritisiert und zwar ziemlich deutlich auf der Pressekonferenz. Das ist wirklich peinlich, hat er gesagt und hat damit natürlich dann auch Reese in Schutz genommen, hat sich auf die Seite des Wolfsburger Spielers gestellt und die Fans für ihr Verhalten diesem Spieler gegenüber kritisiert. Und ja, ich meine, er ist für 8 Millionen Euro von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg gewechselt. Wolfsburg ist das reichste Kind der zweiten Liga, hat sich ja inzwischen auch so eine All-Star-Mannschaft zusammengestellt und Fabian Reese ist einer der absoluten Leistungsträger und einer der größten Namen in dieser Auswahl, die der VfL da zusammen gecastet hat. Und ja, er hat natürlich auch immer seine Vereinszugehörigkeit zu Hertha BSC zur Schau gestellt in den sozialen Netzwerken, hat immer wieder gesagt, wie wohl er sich in Berlin fühlt und hat seinen Vertrag ja auch in schwierigen Zeiten bei Hertha BSC verlängert. Ich will gleich mal sagen, was ich darüber so im Allgemeinen denke, über die Pfiffe, die es jetzt so offenbar Woche für Woche gegen Fabian Reese gibt. Aber erstmal bin ich auf deine Meinung gespannt.
Ich habe mich da auch noch so ein bisschen reingelesen und fand das auch noch ganz interessant bezüglich Pele Wollitz. Da hat die Berliner Zeitung geschrieben, sie findet das Verhalten von Pele Wollitz scheinheilig. Also vor dem Hintergrund, dass Pele Wollitz nun auch wirklich dafür bekannt ist, dass er eben nicht nur sagt, ich heiße eigentlich ja Klaus-Dieter, aber bitte nennt mich mal so wie einen der größten Fußballer der Geschichte. Und gleichzeitig ist er natürlich da in seiner Coaching-Zone auch häufig einer, der mehr als nur im roten Drehzahlbereich unterwegs ist und vor, ich sage jetzt mal, verbalen Entgleisungen nicht zurückschreckt, um das mal so ganz vorsichtig zu formulieren. Das fand ich jetzt auch ganz interessant, so mal als andere Meinung noch zu diesem Thema. Aber des Weiteren fand ich es auch noch spannend, dass es ja wohl auch zu Energie Cottbus, was es natürlich trotzdem auch überhaupt gar nicht entschuldigt, aber zu Energie Cottbus und Fabian Reese eine Vorgeschichte gab, weil Fabian Reese mal sich in einem Testspiel gegen Energie Cottbus damals noch bei Hertha BSC schwer verletzt hat, weil er von einem Cottbusser derart umgegrätscht wurde, dass er danach verletzungsbedingt raus musste, woraufhin er die Hinrunde dann ja auch fehlte, bis er sich dann ja auch nach der schweren Verletzung wieder zurückgearbeitet hatte, um wieder an sein altes Leistungsniveau zu kommen. Also das gehört zur ganzen Causa Reese und Energie Cottbus noch dazu. Das entschuldigt es nicht, aber alleine damit will ich sagen, da weiß ich nicht, ob man es nun zu 100% in diese Reihe mit auflisten kann, wo es ja wahrscheinlich so ein bisschen um die Verletzung der Fußballromantik gehen soll. Und das ist in meinen Augen ehrlich gesagt absurd, also dass man ihm das vorwerfen kann, weil wir alle wissen, dass Hertha auch auf diese Verkäufe angewiesen war, dass Hertha oder natürlich auch andere Vereine, ich will jetzt nicht sofort gleich wieder mit Holstein Kiel anfangen, aber kannst ja natürlich auch über Werder Bremen sprechen, die natürlich auch darauf angewiesen waren, Koulibaly zu verkaufen. Es gibt halt einfach diese Vereine, die gewisse Transfers tätigen müssen, weil sie entsprechend, wie zum Beispiel Schalke ja auch, wieder gewisses Eigenkapital aufbauen müssen, um sozusagen nicht in Lizenzprobleme zu kommen. Das gehört natürlich bei dieser ganzen Romantisierung des Fußballs auch dazu. Und dass man jetzt jemanden den Vorwurf macht, dass er auf der einen Seite sich zu Hertha BSC bekannt hat, wo er, sind wir mal ganz ehrlich, auch lange gespielt hat und lange auch der Leistungsträger war, aber dass diese Geschichte dann jetzt überraschenderweise in diesem Fußballkosmos auch irgendwann auf vielleicht eine unromantische Art und Weise zu Ende geht, also come on, also wenn das überhaupt noch irgendjemanden erschreckt, dann weiß ich es nicht. Und ich finde es immer schwierig, ganz, ganz schwierig sogar, ich finde es sogar verwerflich, Mario Barst dazu zitieren, aber der hat doch auch mal in so einem Meme gesagt, ja, hättest das Geld ja nicht genommen. Also mein Gott, also wenn er dann da möglicherweise auch noch in Berlin wohnen bleiben kann und in Wolfsburg natürlich dann da in der zweiten Liga das Geld verdienen kann, was er möglicherweise in der ersten Liga auch beim FC Augsburg oder bei Werder Bremen hätte verdienen können. Warum muss man ihm das zum Vorwurf machen? Deswegen ist für mich die Fußballromantik nicht kaputt, weil sie, weil das eigentlich eher von den Ultras, letzter Satz, oder was heißt von den Ultras, von den Fußballfans, von allen scheinheilig wäre, wenn man noch immer daran glaubt, dass es überhaupt eine gibt und dass es eben nicht durch das Geld bestimmt ist.
Ja, da sind wir uns ja einig. Und ich setze noch einen drauf. Fabian Reese ist ja nicht der einzige Spieler, der Hertha BSC für viel Geld verlassen hat. Das ging ja auch los mit Kenneth Eichhorn. Und dann ist ja auch noch Martin Winkler nach Anderlecht gewechselt, weil, du hast es gesagt, Hertha das Geld braucht. Und Wolfsburg hat eben 8 Millionen Euro für Fabian Reese nach Berlin überwiesen. Also das ist ja auch Teil der Geschichte.
Ja, und ich glaube vor allen Dingen auch, es ist natürlich auch eine angenehme Situation. Also to be honest, also du kannst natürlich immer sagen, das ist dieser Leistungssportgedanke. Ich möchte mich natürlich mit den Besten messen. Aber du kannst ja natürlich vielleicht auch sagen, vielleicht ist es ja auch eigentlich ein ganz geiles Leben, wenn ich in der Liga immer mit zu den Besten gehöre und trotzdem das verdienen, was ich normalerweise in der ersten Liga wahrscheinlich irgendwo hätte verdienen können. Also von daher, ist es halt so.
Ich glaube auch, dass der VfL Wolfsburg zu den besten Mannschaften der Liga gehört und Fabian Reese dann mit dann wahrscheinlich 29 Jahren in der nächsten Saison in der Bundesliga auflaufen wird, trotz dieses 4:4 nach 3:0-Führung gegen Cottbus und vieler defensiver Probleme, die ja auch zu Recht thematisiert werden, wird der VfL Wolfsburg am Ende aufsteigen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und zum VfL Wolfsburg fällt mir noch ein, nächster Gegner, FC St. Pauli, Hamburger Müllerntor, da kehrt er mit Hauke Wahl auch jemand an seine alte Wirkungsstätte zurück. Ich hoffe nicht, dass er bei den St. Pauli-Fans ähnlich ausgepfiffen wird, wie es jetzt Fabian Reese Woche für Woche in den Bundesliga-Stadien, also außerhalb Wolfsburgs, ergeht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber auch das ist natürlich jemand, der da im Fokus stehen wird. Wenn Hauke Wahl, der gebürtige Hamburger Leistungsträger, Abwehrchef, der mit St. Pauli in die erste Liga aufgestiegen ist, 2 Jahre da gespielt hat und natürlich dann auch zu dem Verein mit dem besser dotierten Vertrag weitergewandert ist, wenn der da aufläuft, das ist eine Geschichte, die, glaube ich, auch zumindest mal so ein Schlaglicht auf dieses Spiel wirft.
Ich würde es mir natürlich wünschen, dass er nicht ausgepfiffen wird, aber ich kann es mir auch fast vorstellen, dass es vielleicht so ein lautes Dulden geben wird, weißt du? Dass man so sagt, also, es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich nicht richtig an, aber sagen wir mal nichts.
Also ich glaube, dass es weder die eine Emotion noch die andere Emotion geben wird. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er da krass ausgepfiffen wird. Vielleicht gibt's da so ein Rumoren oder so ein Spruch, der da mal kommt oder so ein leichtes Grundrauschen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er ausgepfiffen wird. Also würde mich wundern. So schätze ich die St. Paulianer nicht ein. Ich werde es beobachten und auch genau hinhören, denn ich bin als Reporter da im Einsatz am kommenden Samstag am Hamburger Müllerntor. So viel schon mal vorweg. So, und jetzt wollen wir ja auch noch über Werder reden, ne? Und über Augsburg und über Frankfurt. Und was hast du noch alles mitgenommen? du darfst dir aussuchen, wie wir jetzt weitermachen.
Ich finde, wir sollten auf jeden Fall nochmal über Werder sprechen und man kann es natürlich auch noch ein bisschen weiter aufziehen, ne? Also während man oder ich zumindest nach dem ersten Spieltag dachte, oh mein Gott, es ist tatsächlich die Langeweile eingetreten, die wir alle befürchtet hatten mit den übermächtigen Bayern und die dann ja aber eben jetzt doch nicht gewonnen haben, sondern da irgendwie, wie sagt man so schön, wie hat man jetzt am Wochenende immer wieder gehört, Schalke hat 0-0 gewonnen, ne? Also die, und genauso finde ich, passt eigentlich auch in diese Reihe noch Werder Bremen, ja, weil Werder eigentlich auch nahezu desaströs gestartet war, Füllkrug gegen Freiburg auch kein gutes Spiel gemacht hat, eigentlich hat kein Werderaner, kein Bremer hat gegen den SC Freiburg ein gutes Spiel gemacht, auf der anderen Seite hatte aber RB Leipzig ja gegen Borussia Mönchengladbach auch kein so schlechtes Spiel gemacht, zumindest sah das nach vorne offensiv sehr flüssig aus. Und dann kommt Werder auf mal mit dieser Wucht. Weserstadion, Samstagnachmittag 15:30, riesengroße Choreo, kämpfen und siegen. Und genau diesen Spirit, genau diesen Flow hatte man bei Werder dann auch gespürt. Dingschi getroffen, Füllkrug spektakulär nach Ecke getroffen, Gröll noch getroffen und dann noch so ein bisschen der kosmetische Eingriff in das Ergebnis von Riedle Baku in der Nachspielzeit. Also das hat mich schon sehr, sehr überrascht. Und wenn ich mir so diese Aufstellung mit Chucky angucke, der ja aus der zweiten spanischen Liga kam, dann mit dem frisch verpflichteten Yuri Gerrer, wenn ich ihn richtig ausspreche, mit dem Niederländer, der noch von Ajax Amsterdam so ein bisschen auch als Jens Day-Ersatz gekommen war, dann irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das so wild, so vogelwild zusammengewürfelt da bei Bremen, dass ich schon fast wieder irgendwie nach einem Spiel jetzt das Gefühl habe, auch vor allen Dingen gerade mit diesen Trikots, die an früher erinnern, vielleicht ist Werder doch auch mal für eine Überraschung gut in dieser Saison. Weißt du, was ich meine?
Ja, es gab einen extrem negativen Auftakt gegen Freiburg und jetzt ein extrem positives 3-1 gegen Leipzig. Die Wahrheit und die wahre Leistungsstärke ist wahrscheinlich eher in der Mitte. Ich sehe Werder trotzdem kritisch. Arthur hat ja auch gespielt, der Rechtsverteidiger, der aus Leverkusen gekommen ist. Erstaunlich, dass Werder ohne Jens Day imstande gewesen ist, so eine Leistung abzuliefern. Der fällt ja noch längere Zeit aus. Der beste Bremer Torschütze der vergangenen beiden Saisons und das als Mittelfeldspieler. Aber die Bremer sind 8 Kilometer mehr gelaufen als Leipzig. Sie haben deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen als die Leipziger. Und irgendwie, die Stimmung hast du schon angesprochen, sie soll ja sehr gut gewesen sein. Erinnert das mich so ein bisschen an das, was ja noch gar nicht so lange her ist, die erste Pokalrunde. Das war so ein bisschen Pokalfeeling. Auf der einen Seite der Außenseiter Werder Bremen, der nichts zu verlieren hat. Und auf der anderen Seite der große Favorit RB Leipzig, der seinen Trainer Ole Werner entlassen hat, der die Leipziger in die Champions League geführt hat, der wieder sehr viel Geld investiert hat und Christopher Nkunku zurückgeholt hat und mit Martin De Michelis einen Trainer verpflichtet hat, der jetzt auch den attraktiven Fußball einführen soll. Das wurde ja Werner vorgeworfen, dass genau das bei ihm nicht so gegeben gewesen sei, dass die Mannschaft eben nicht attraktiv genug gespielt hätte. Und diese Leipziger, die natürlich auch über viel größere finanzielle Möglichkeiten verfügen, werden von Werder bearbeitet wie ein Favorit in der ersten Pokalrunde von einem Außenseiter. Und das ist für mich so ein bisschen dieses Spiel, oder daran hat mich dieses Spiel erinnert. Und ich glaube nicht, dass es die wahre Bremer Leistungsstärke abgebildet hat. Und jetzt haben wir ein sehr schlechtes Spiel in Freiburg und ein sehr gutes Spiel gegen Leipzig. Und wir wissen nicht, wie Werder einzuordnen ist. Ich tendiere nach wie vor, nicht weil ich es gesagt habe und unbedingt will, dass ich recht habe, zu der Aussage, die ich in der Saisonvorschau getätigt habe, nämlich dazu, dass ich sage, dass Werder eben eine Saison mit großen Schwierigkeiten vor sich haben wird. Und auch da kann ich nur das wiederholen, was ich gerne in einer Saisonphase sage. Wir müssen einfach noch ein paar Wochen abwarten. Also Werder hat uns in beide Extreme überrascht. Einmal sehr negativ überrascht und jetzt gerade geschehen am Wochenende sehr positiv überrascht.
Und jetzt heißt es Topspiel am Sonnabend 18:30 beim 1. FC Köln, bei dem es ja eigentlich ähnlich ist, ne? Starkes Spiel zu Hause, Comeback-Qualitäten, Darlinga als neuer Starker Mann, hätte ich fast gesagt, als neue Belebung auf jeden Fall für das Spiel. Und danach der erste FC Köln 1-4 beim VfB Stuttgart, auch völlig zu Recht und auch in der Höhe, völlig zu Recht zu hoch verloren. Ja, und dann wahrscheinlich 0-0, obwohl 0-0 zwischen Köln und Werder Bremen kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber auch da ist irgendwie alles möglich. Ja. Viele Vereine sind, auch das ist ja nun keine wirklich bahnbrechende Erkenntnis, noch in der Findungsphase zu Saisonbeginn und auf die Bremer trifft das auch zu. Aber es war, glaube ich, sehr stimmungsvoll und ein Wellenbad der Gefühle, die Werder-Fans, so wie man sie aus der Ferne wahrgenommen hat. Insofern sind wir ja gar nicht in Bremen, denn wir sind in Hamburg und Bremen ist nicht so weit weg. Aber die waren ja extrem negativ und extrem pessimistisch nach diesem ja ernüchternden Auftaktspiel in Freiburg. Und ja, jetzt sind sie vielleicht nicht ganz so euphorisch wie Neapolitaner, die dann von der Meisterschaft träumen, wahrscheinlich nach so einem Spiel. Aber ihnen geht's vielleicht wieder ein bisschen besser. Das kann man, glaube ich, festhalten.
Ja, das hängt natürlich aber auch genau damit zusammen. Also ich habe ja auf der einen Seite Koulibaly angesprochen, auf der anderen Seite ist natürlich auch mit Romano Schmid da so das Herz rausgerissen worden. Jens Day verletzt. Und dazu kommt ja auch noch, dass Werder in den vergangenen Jahren ja für Werder-Verhältnisse exorbitant viele Spiele zu Hause auch so schlecht abgeliefert hat. Ne? Also von daher war das natürlich für die Werder-Fans einfach ein Festtag gegen RB Leipzig. Eine Bekannte von mir ist tatsächlich an dem Tag nachmittags am frühen Abend da durchs Viertel spazieren gegangen, Richtung Schnorr und so, und hat dann da die ganzen Werder-Fans nach dem Spiel sozusagen dann noch getroffen. Und sie hat gesagt, das war wirklich so, wie so ein Straßenfest. Als hätte man irgendwas gewonnen und jetzt nicht nur 3 Punkte in der Bundesliga, sondern mehr.
Also hat sie das Nebelhorn gehört im Viertel? Hat sie das Nebelhorn dreimal gehört?
Klar. Das ist natürlich.
Das hört man wahrscheinlich in der ganzen Stadt. Das ist ja immer so laut. Ja. Aber auch ein geiles, ein guter Torjingle mit sehr hohem Wiedererkennungswert. Das hört man wirklich nur in Bremen.
Das hätte wahrscheinlich nicht mal Zeigler geahnt, dass es so ausgegangen wäre. Und das?
Nee, der hatte sein Bühnenjubiläum. Ne? Ich glaube, jetzt ist er 25 Jahre Stadionsprecher. Da ist Werder sehr konstant auf der Position. Und da hat Werder Bremen auch einen richtig guten Mann am Mikrofon, finde ich, ist meine persönliche Meinung. Weißt du, was mich am Wochenende mit am meisten gefreut hat? Welches Tor? Und das ist jetzt wahrscheinlich keins, auf das du sofort kommst. Aber sagt dir Daniel Kofi Tchéré noch was?
Ja, natürlich. Nach 4 Jahren das erste Tor wieder, ne? An der Bremer Brücke gegen Eintracht
Braunschweig. Ja, nach 3 Jahren. Ja, genau. Der hat für den VfL Osnabrück getroffen. Der hat ja eine lange Leidenszeit hinter sich. Wechselte vom FC St. Pauli damals als bester Spieler der Millantor-Mannschaft zum SC Freiburg und wurde Nationalspieler, ist dann mit Freiburg auch in der Europa League gewesen, hat sich dann zweimal das Kreuzband gerissen, hat sehr, sehr lange gebraucht, hat insgesamt 3 Jahre kein Fußball gespielt, hat dann in der vergangenen Saison bei der Regionalliga-Reserve der Freiburger in der Endphase, so im April, glaube ich, seine ersten Einsätze wieder gehabt und dann wurde der Vertrag nach der Saison aufgelöst und Timo Schulz, unter dem er bei St. Pauli seine beste Zeit hatte, hat sich an Daniel Kofi Tchéré erinnert. Der hat einen leistungsbezogenen Vertrag bekommen, hat sowieso große Teile seiner Reha in Osnabrück absolviert. Da gibt es einen Physiotherapeuten, der über die Stadtgrenzen hinaus einen sehr guten Ruf genießt. Und zwar so gut, dass Daniel Kofi Tchéré aus dem weit entfernten Freiburg seine Reha, wie gesagt, größtenteils in Osnabrück absolviert hat. Und dann kam das eine zum anderen. Jetzt hat er die Vorbereitung bestritten, hat die ersten Einsätze wieder gehabt. Sie werden immer länger, er wird immer eingewechselt. Und jetzt hat er eben getroffen gegen Eintracht Braunschweig zum ersten Mal nach dieser Leidenszeit. Das hätten ihm wahrscheinlich viele nicht zugetraut. Er sich selbst vielleicht in dunklen Momenten auch gar nicht. Und das war ehrlich gesagt eine Geschichte, die war herzerwärmend. Die hat mich richtig gefreut, dass der erstens wieder spielt und jetzt sogar wieder trifft.
Ja, also total schön. Habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich das dann gehört habe. Ich hatte das tatsächlich im Radio gehört, beim NDR. Ich glaube, bei NDR 2 war es, dass er dann ausgerechnet er traf. Und das ist natürlich auch, finde ich, noch etwas Besondereres, wenn man es so formulieren möchte. Auf der einen Seite ist natürlich immer schon etwas Besonderes, Fußballprofi zu werden. Aber nach dieser Leidenszeit dann nochmal wieder so zurückzukommen mit inzwischen dann ja auch 30 Jahren, das fand ich wirklich auch sehr, sehr bemerkenswert. Freut mich
für ihn. Hoffentlich bleibt das so, hoffentlich bleibt er gesund. Man wünscht ja jemanden, nicht nur wenn er niest, Gesundheit, auch oft, ganz oft auch so an Geburtstagen. Ja. Und ihm wünsche ich, obwohl er, ich weiß nicht, wann sein Geburtstag ist, heute wahrscheinlich nicht, morgen auch nicht, ich wünsche ihm Gesundheit. Also dem wünsche ich wirklich Gesundheit, lange Gesundheit. So, und uns wünsche ich jetzt Spiel, Spaß, Spannung, Unterhaltung. Weißt du, was das bedeutet?
Die Kultrubrik.
Richtig.
Ja?
Ja.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ja, jetzt sind alle gespannt. Was haben die beiden Burschen ausgeheckt? Ich bin ja selber so gespannt. Sag doch mal, wie willst du mich überraschen?
Du bist ja normalerweise immer ganz gut informiert. Möglicherweise geht es bei mir relativ schnell. Trotzdem ist es natürlich vielleicht eine Geschichte, die noch nicht jeder Stussi gehört hat. Darf ich anfangen?
Ja, ja, klar,
genau. Okay, dann fange ich gerne an. Und zwar habe ich mir eine Statistik rausgesucht zu Borussia Dortmund. Und zwar geht es darum, um die ersten 50 Spiele eines Trainers von Borussia Dortmund. Kannst du dir vorstellen, wer der erfolgreichste Trainer von Borussia Dortmund nach den ersten 50 Spielen bezüglich der Punkte, die er geholt hat, ist?
Jürgen Klopp.
Nein, tatsächlich. Okay, das finde ich spannend. Ich dachte, ach gut, dass du diese Statistik anscheinend noch nicht gelesen hast. Tatsächlich ist der erfolgreichste Trainer jetzt nach 50 Spielen in der Geschichte von Borussia Dortmund alleinig Niko Kovac mit 107 Punkten. Weißt du, wer auf Platz 2 kommt?
Ich sage jetzt so lange Jürgen Klopp, bis Jürgen Klopp kommt. Also Jürgen Klopp ist die Antwort.
Auf den Plätzen 2 mit jeweils 105 Zählern Thomas Tuchel und Lucien Favre. Weißt du, wer auf oder beziehungsweise an Position 3 kommt?
Jürgen Klopp.
Danach kommen dann Trainerlegenden wie Ottmar Hitzfeld und Jürgen Klopp. Das ist richtig. Erst danach mit 102 Punkten kommst du auf ihn? Wer bin ich? Ich führte Borussia Dortmund bis ins Champions League Finale und am Ende meiner Karriere bei Borussia Dortmund gab es zwischendurch zwar auch einen DFB-Pokalsieg, aber am Ende auch große Tränen. Große Tränen vor der Südtribüne, weil die Meisterschaft gegen Mainz 05 am Ende mir noch aus den Händen gerissen wurde. Ja, natürlich Edin Terzic. Ja, also, okay, dann ist es ja umso besser, dass du nicht sofort alles raushauen konntest. Aber genau, das ist so diese kleine Statistik. Fand ich ganz nett. Über Borussia Dortmund haben wir ja in dieser Folge sonst auch nicht so viel gesprochen, um nicht zu sagen, gar nicht. Will ich jetzt auch gar nicht großartig ausholen, nur sagen, dass ich es ruckeliger finde bei Borussia Dortmund, als es so die Punkte widerspiegelt.
Ja, auch wegen der schweren Verletzung des einen Griechen. Ich kann dir gerade nicht seinen Nachnamen buchstabieren.
Konstanz Telias.
Ja, Borussia Dortmund ist immer mehr wie so ein Broker an der Börse, der auf entwicklungsfähige Aktien setzt und dann eine heiße Wette platziert und hofft, dass es maximalen Gewinn gibt. Und von diesen Spielern gibt es ja also so 18 aufwärts viele im Kader von Borussia Dortmund. Und who is the next Bellingham? Das ist wahrscheinlich die Frage, die sie sich in Dortmund stellen. Und da versuchen sie jetzt den nächsten Millionentransfer im dreistelligen Millionenbereich vorzubereiten durch eines der vielen Talente, das dann irgendwann Gewinn bringt, wahrscheinlich nach England verkauft werden kann. Das ist Borussia Dortmund. Ist ja auch irgendwie schön, wenn so eine Mannschaft neu aufgebaut wird, aber mit dieser Herangehensweise hat sich Borussia Dortmund, finde ich, auch auf lange Sicht aus dem Meisterrennen verabschiedet. Aber das haben sie ja alle in der Bundesliga. Ja, aber der Meister, der deutsche Rekordmeister und der deutsche Rekordpokalsieger, um den geht's in meinem Quiz. Große Bayern-Niederlagen. Warum denke ich an große Bayern-Niederlagen? Weil der FC Bayern ja am Wochenende, wie wir bereits festgestellt haben, bei der SV Elversberg spielt. Bei dem kleinen Club aus dem Saarland. Und wenn die Elversberger tatsächlich gewinnen sollten, es ist ja nicht zu 100% auszuschließen, dann wäre das eine Sensation. Ich möchte jetzt dir ein paar Meilensteine in der Münchner Vergangenheit nennen und du sollst mir sagen, ob es diese Spiele wirklich gegeben hat oder ob ich sie mir ausgedacht habe. Am 14. August 1994 verlor der FC Bayern damals mit 0:1 im DFB-Pokal gegen den TSV Westenbergs-Greut durch ein Tor von Wolfgang Hüttner. Der FC Bayern damals mit Kahn, Matthäus, Jorginho, Scholl, Papin und so weiter und so fort. Ist das wirklich so gewesen?
Das ist wirklich so gewesen.
Das stimmt. 6. Februar 2002, da habe ich mich gefreut. 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Man spricht auch von den Weltpokalsieger-Besiegern. Der FC St. Pauli hat gegen die Bayern durch Tore von Thomas Meckl und Niko Paczynski mit 2:1 gewonnen. War das so oder habe ich mir das in einem braun-weißen Fiebertraum ausgedacht?
Das ist tatsächlich so gekommen.
Das ist so gekommen. Wir gehen in die gar nicht so weit zurückliegende Vergangenheit. DFB-Pokal, Herbst 2023, zweite Runde. Huch, wir sind ja schon wieder im Saarland, aber nicht in Elversberg, sondern in Saarbrücken. Der erste FC Saarbrücken gewann mit 2:1 gegen die Bayern. Der Siegtorschütze Marcel Gauss durch seinen Treffer in der 6. Minute der Nachspielzeit. Stimmt oder stimmt es nicht? Stimmt's oder stimmt's nicht?
Das stimmt.
Das stimmt. Komisch, stimmt ja so vieles. 2020, 2021, zweite Runde DFB-Pokal, war das kalt. Kieler Holstein-Stadion, keine Zuschauer, aber einer, er ist immer noch heiser, war da. Und er ist der ist ja gerade hier über eine Internetleitung mit mir verbunden. Holstein Kiel gewann durch ein Tor im Elfmeterschießen von Finn Bartels gegen die Bayern, gegen den großen FC Bayern und zog ins Achtelfinale ein. Die Bayern sind rausgeflogen. Wahr oder unwahr?
Das ist wahr.
Ja. So,
das war 2000. Ein ganz großartiger Moment, ja.
Wir machen weiter mit der zweiten Runde des DFB-Pokals im Jahr 2000. Der FC Bayern zu Gast beim ersten FC Magdeburg. Und die Bayern verloren mit 2:5 nach Elfmeterschießen, weil Elber und Jeremies ihre Elfer nicht verwandeln konnten. Dirk Hannemann dagegen verwandelte den letzten Elfmeter für Magdeburg. Habe ich mir das ausgedacht oder war das wirklich so?
Witzig. Also jetzt, wo du Dirk Hannemann gesagt hast, kann ich mich dran erinnern. Dirk Hannemann gab es wirklich.
Ja, das stimmt. Und einen habe ich noch. 2. November 2019. Bayern München in der Bundesliga verlor mit 1:5 gegen Eintracht Frankfurt. Jerome Boateng sah bereits nach 9 Minuten die rote Karte und anschließend wurde Niko Kovac als Bayern-Trainer entlassen.
Oh. Eintracht Frankfurt, ich glaube, das stimmt auch, oder?
Das stimmt auch, ja. Also es stimmt ja alles, ne? Und was will uns das sagen? Damit will ich allen Elversbergern und den Fans der SVE Hoffnung machen. Es ist nicht unmöglich, gegen die Bayern zu gewinnen. Das hat's alles schon gegeben. So, das war im Prinzip so eine kleine Motivationsrede, die sich dann Vincent Wagner, bevor er auf die Tribüne verschwindet, nochmal in die Kabine hängen kann. Also diese Resultate, meine Rede war ja eigentlich gar keine. Kann er viel besser. Rhetorisch ist er ja richtig gut, da haben wir gemerkt bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio. Aber damit wollte ich eigentlich nur andeuten, dass die Bayern auch schlagbar sind. Und zwar nicht nur im Pokal, sondern auch in der Bundesliga. Also, auf geht's, Elversberg.
Und was ich übrigens hier vor mir noch liegen habe, fällt mir bei der Geschichte ein, bei mir im großen Bücherregal, das natürlich mindestens so groß ist wie das Bücherregal von dem Richard, von dem Herrn Precht. Und zwar lesen wir natürlich nach dem Spiel des FC Bayern München gegen die SV Elversberg von Albrecht Breitschuh: Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, aber manchmal gewinnen auch die anderen. Die größten Niederlagen des FC Bayern München. Musste ich gerade dran denken, haben wir damals auch Werbung für gemacht. Ein tolles Buch, um einfach mal so ein bisschen zu schmökern und auch in Niederlagen des FC Bayern München zu schwelgen. Denn gewinnen kann man ja immer noch als Bayern.
Ja, das ist richtig. Und um das nochmal aufzugreifen, weiter, weiter. So heißt der Song von Wanda, den ich auf unsere Spotify-Liste packe. Und ja, hier geht's jetzt gar nicht mehr weiter, weil wir sind schon am Ende. Und ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und auch in der nächsten Woche wieder einschalten werdet. Aber erstmal möchte ich noch wissen, welcher Song von dir auf unsere Spotify-Liste kommt, die Anstoß heißt.
Okay, ich packe Ich bin am vergangenen Wochenende auf einer sehr, sehr schönen Hochzeit von meinen Freunden Jana und Peter gewesen. Und als die Braut dann zum Altar, hätte ich fast gesagt, es war eine freie Trauung, also zu ihrem Bräutigam, zu Peter geführt wurde. Als Jana zu Peter geführt wurde, da kam von Dean Lewis die Kopie von Iris, kennt man sonst von den Goo Goo Dolls. Und diesen Song mit einem großen Dankeschön und alles Liebe für diese wunderbare Hochzeit für Jana und Peter soll bitte auch auf die Spotify-Playlist.
Also, eure Woche ist gerettet. Erst den Podcast hören, dann die Liste rauf und runter hören. Wenn ihr Freitag noch immer nicht fertig seid, dann macht ihr auch das Wochenende weiter. Ansonsten direkt wieder einschalten, wenn es nächste Woche wieder eine neue Podcast-Folge gibt. Tschüss!
Macht's gut, tschüss!
Anstoß. Der Fußball-Podcast.